Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Es hat sich einfach in der Medizin ganz allgemein in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchgesetzt, dass eine rein körperliche Betrachtung des Menschen und der Krankheiten nicht zielführend ist oder eigentlich das nicht abbildet, was der Mensch ist, was die Krankheiten sind und es damit dem Menschen auch nicht gerecht wird.
Heisere Seele. Die Psychosomatik von HNO-Erkrankungen.
Also das Bild der HNO-Heilkunde hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall dramatisch gewandelt. Vom hierarchischen Arzttyp, der primär Operationen durchführt, zu einem Verständnis der HNO-Heilkunde als funktionelles Fach, das zuständig ist für Riechen, für Schmecken, für Hören, Schlucken, der ganze Bereich der Kommunikation. In diesem Reigen spielt dann natürlich auch die Psychosomatik eine große Rolle.
Eine Sendung von Wolfgang Bauer.
Die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich erweitert und verbessert. Moderne bildgebende Verfahren entdecken kleinste Entzündungsherde im Hals. Mit mikrochirurgischen Operationstechniken werden Tumore im Innenohr oder Wucherungen in den Nasennebenhöhlen entfernt. Ausgefeilte Hightech-Hörgeräte ermöglichen selbst bei starker Schwerhörigkeit das Hören von Stimmen und Umweltgeräuschen und somit die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Doch trotz dieser Fortschritte kommt es immer häufiger vor, dass man bei Hörstörungen, Schwindelerkrankungen, verschiedenen Formen der Heiserkeit und anderen HNO-Erkrankungen keine klare Diagnose stellen kann. Solche Krankheiten und Beschwerden werden als idiopathisch, also ohne erfassbare Ursache, charakterisiert. Die Patienten wiederum, die an solchen Krankheiten leiden, gelten nicht selten als schwierig, steht doch der Hilflosigkeit auf Seiten der Medizin häufig ein enormer Leidensdruck der Patienten gegenüber. Ein Ausweg aus diesem Dilemma kommt von der psychosomatischen Medizin, der sich immer mehr Vertreter der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde zuwenden. Genauer gesagt handelt es sich um das sogenannte biopsychosoziale Modell zum Verständnis von Krankheit, das in der HNO-Medizin zur Anwendung gelangt. Es berücksichtigt, vereinfacht gesagt, sowohl biologische als auch psychologische sowie soziale Faktoren der Krankheit.
Dieses biopsychosoziale Krankheitsmodell, die psychosomatische Medizin, soll ja nicht nur ein theoretisches Gebilde sein, das man sozusagen wissenschaftlich bearbeitet und wo man Bücher drüber schreibt oder Theorien entwickelt, sondern es ist ja etwas, was dem praktisch tätigen Arzt Hilfen in die Hand geben soll. Wir alle sind als praktisch tätige Ärzte immer mehr damit konfrontiert, dass wir es mit sogenannten schwierigen Patienten zu tun haben, wo die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, die Arzt-Patienten-Beziehung nicht so einfach verläuft, wo es keine klaren Diagnosen gibt, wo wir einfach etwas hinter die Kulissen blicken müssen.
Gerhard Friedrich, Vorstand der Hals-Nasen-Ohren-Universitätsklinik in Graz sowie Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Psychosomatik innerhalb der Österreichischen Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie.
Es gibt einige klassische Beispiele, sicher der Tinnitus, wo es bis jetzt nicht gelungen ist, ein echtes organisches Korrelat zu finden, ein Teil der Schwindelbeschwerden und sicher auch der ganze Komplex der Stimmstörungen zum Beispiel. Stimme, Stimmung, dieser enge Zusammenhang zeigt sich ja schon im Sprichwort im Volksmund, mit Emotion, mit Persönlichkeit, mit Psyche und der Stimme ist ganz evident.
In der modernen Psychosomatik gibt es ja keinen rein psychischen oder keinen rein organischen Zugang mehr, sondern es werden alle Krankheiten so verstanden, dass eben sowohl psychische als auch soziale als auch organische Anteile dahinter stecken können.
Wolfgang Luxenberger ist Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Frontleiten in der Steiermark und befasst sich innerhalb der Österreichischen Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde ebenfalls mit dem Thema Psychosomatik.
Natürlich wird man, wenn jemand mit einer verstopften Nase kommt und wenn das über chronisch, also über einen längeren Zeitraum besteht, schauen müssen, ob irgendwelche organischen Veränderungen vorliegen. Man kann mit einem Endoskop unter örtlicher Betäubung praktisch schmerzfrei die Nase explorieren, schauen, ob es Nasenpolypen drinnen gibt, ob eine Nasenscheidewandverkrümmung vorliegt, andere Pathologien vorliegen. Gleichzeitig aber habe ich die Erfahrung gemacht, dass es halt doch oft auch ganz andere Gründe dafür gibt, dass ein Patient über eine chronisch verstopfte Nase klagen kann. Der Volksmund hat ja auch dafür seine Ausdrücke. Man kann auch von etwas die Nase voll haben. Ich habe das Beispiel von einem Patienten, der über monatelang sehr stark gelitten hat unter seiner chronisch verstopften Nase und wo sich das Problem dann aufgelöst hat nach der Trennung aus einer unglücklichen Beziehung. Und das war für mich auch irgendwo ein Schlüsselerlebnis, das näher anzuschauen, und habe dann auch Studien darüber gemacht in Zusammenarbeit mit dem Institut für medizinische Psychologie, wo eine Diplomandin, Frau Dr. Marchl, ihre Diplomarbeit da in meiner Ordination geschrieben hat und wir eben Patienten da näher exploriert haben, auch von psychischer Seite, welche Faktoren da möglicherweise beitragen können.
Bei den erhobenen Daten waren vor allem die Angaben zur Selbsteinschätzung der Patienten interessant, sagt Wolfgang Luxemberger. Denn persönliche Krankheitstheorien von Patienten können den Behandlungserfolg ganz wesentlich beeinflussen.
Wenn jemand jetzt beispielsweise die Vorstellung hat, dass es an der Umweltverschmutzung liegt, so jemand wird einer gewissen Therapieempfehlungen nur dann folgen, wenn sie mit seinem eigenen subjektiven Krankheitsbild auch irgendwie zusammenpassen. Und es ist für den Arzt eben, wenn man möchte, dass der Patient compliant ist, also dass er den Therapieempfehlungen folgt, wichtig zu wissen, welche Vorstellungen eben da dahinter stecken. Und wenn diese Vorstellungen völlig falsch sind, wird man die versuchen, gemeinsam zu korrigieren. Wenn sie ohnehin zusammenpassen, kann man sie auch sehr gut therapeutisch nutzen. Also wenn wir jetzt wieder bei der Luftverschmutzung sind, so jemand wird also willig dann die Nase regelmäßig mit Salzlösungen oder mit Meersalzlösungsspray reinigen, und weil das mit seinem Bild seiner Erkrankung eben gut in Einklang ist. Wenn er umgekehrt der Meinung ist, das ist eigentlich bei ihm wahrscheinlich auf eine Vererbung zurückzuführen, der Vater, Großvater, alle haben schon die verstopfte Nase gehabt, der wird vielleicht weniger den Drang verspüren, sich dann regelmäßig die Nase auszuspülen. Solche Dinge haben wir da eben erfragt. Es gibt dazu statistische Tests und Auswertungen, wo wir eben versucht haben, dieses Problem eigentlich phänomenologisch anzugehen. Also dass man mal schaut, was ist wirklich, was können wir finden, und nicht rein nur auf das Organ zu achten und nicht nur mit dem Endoskop reinzuschauen und zu suchen, wo kann man da jetzt etwas wegschneiden oder wo kann man den Querschnitt der Nase vergrößern, sondern eben das in einer gesamten Sicht des Patienten und in einer individualisierten Medizin auch in dem individuellen Fall des Patienten zu bewerten, was dem konkreten Patienten jetzt am besten helfen kann.
Auf die Krankheitstheorien seiner Patienten achtet HNO-Arzt Luxemberger auch, wenn sie mit Ohrensausen, dem sogenannten Tinnitus, seine Praxis aufsuchen.
Das Problem Tinnitus kann man eigentlich derzeit überhaupt nur psychosomatisch betrachten, nachdem es nach wie vor keine Pille gibt, die man schluckt, und der Tinnitus ist in den nächsten Stunden verschwunden, kann man das Problem nur in einer ganzheitlichen und individuellen Sichtweise angehen. Sehr wichtig ist da das Patientengespräch, wo man eben erfragt, inwieweit gibt es irgendwelche katastrophisierenden Ideen dazu. Manche Leute glauben, so ein beginnendes leichtes Ohrgeräusch ist der Anfang vom Ende des Gehörs, dass man dann auch unter Umständen taub wird. Also es ist auch da wieder wichtig, die Ideen dahinter zu erfragen. Aber im ärztlichen Gespräch kann man üblicherweise schon erreichen, einen Tinnitus in das Stadium der Kompensation zu überführen. Es wird nicht immer gelingen, es gibt dann dafür spezielle Therapieformen, die auch wiederum auf Gespräch, auf Psychotherapie und unter Umständen auch Einsatz eines sogenannten Noisers, also eines Rauschinstruments, das vom Tinnitus, vom eigenen Tinnitus etwas ablenkt. In Kombination mit Entspannungsverfahren und mit eventuell einer Psychotherapie hat man hier sehr gute Möglichkeiten, auch schwere Formen von Tinnitus zu behandeln. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Tinnitus auch ein mediales Phänomen darstellt, und viele Patienten haben überhaupt kein Problem mit einem zeitweise bestehenden leichten Ohrgeräusch und sind dann nur in Sorge, dass sich daraus ein möglicherweise Tinnitus entwickeln könnte, wie sie glauben, weil sie eben in der Zeitung gelesen haben, was für eine schwere Krankheit das ist und welche schlimmen Folgen das haben kann. Da wird es oft reichen, den Patienten zu beruhigen, eine Hörmessung durchzuführen, um gravierende Probleme im Ohr auszuschließen. Und damit ist dann die Therapie auch schon am Ende. Das heißt, man muss auch hier wieder sehr individuell vorgehen und schauen, wie ist der Schweregrad des Tinnitus und wie stark leidet ein Patient darunter.
Psychologische Barrieren und Vorurteile müssen auch überwunden werden, wenn es um die Verwendung von Hörgeräten geht. Denn, so Doris Neckham-Heiß von der Klinischen Abteilung für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen in Innsbruck, die kleinen Hightech-Geräte im Ohr sind weit weniger akzeptiert als beispielsweise eine Brille.
Die Brille ist eine gesellschaftlich vollkommen akzeptierte Prothese. Das Hörgerät, da fragen sehr viele Patienten, ja, muss denn das sein? Ist es wirklich schon so schlecht, dass ich ein Hörgerät brauche? Auf der anderen Seite wäre es ganz wichtig, das Hörgerät bei entsprechendem Hörverlust durchaus bald zu bekommen, damit man den Umgang damit lernt und das Gehirn weiter lernt, unwichtige Geräusche auszublenden und wichtige Geräusche wahrzunehmen. Patienten mit Hörstörungen, die erst nach Jahren mit Hörgeräten versorgt werden, haben da das Problem, dass für sie dann alles laut ist und dass sie erst langsam wieder lernen müssen, unwichtiges Lärm auszublenden und nur das gesprochene Wort oder das, was für sie wichtig ist, wieder herauszuhören. Und das ist auch ein Problem, warum dann Hörgeräte vielleicht nicht gleich die Akzeptanz finden, die man sich erwarten würde. Und in dieser Situation ist auch dann ganz wichtig die Zusammenarbeit zwischen dem Patienten bzw. Kunden in dem Fall mit dem Hörgeräteakustiker. Weil auch Hörgeräteakustiker sind dann Menschen, die in einer Beziehung treten müssen mit ihren Kunden, wo es ganz wichtig ist, darauf einzugehen und auf die Bedürfnisse des Betreffenden auch einzugehen. In welchen Situationen müssen sie gut hören? Was ist ihr tägliches Umfeld? Es wird der Unterschied sein, ob jemand in der Fabrik arbeitet oder in einer ruhigen Umgebung.
Auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen, sie zum Mitmachen für eine bestimmte Behandlungsmethode gewinnen oder auf die seelischen Anteile eines Beschwerdebildes aufmerksam machen. Das sind die Hauptaufgaben von psychosomatisch versierten HNO-Ärzten. Sind Sie für diese umfassende Herausforderung gerüstet? Ist innerhalb des Medizinsystems für eine ganzheitliche Behandlung überhaupt genügend Raum?
Die Arzt-Patienten-Beziehung ist sicher das Wichtige, hier eine tragfähige Beziehung herzustellen und auch diese psychischen Faktoren anzusprechen. Was aber genauso dazu gehört, ist, dass der Arzt seine eigenen Probleme, seine eigenen Ängste einmal erkennen muss und auch formulieren können muss, zumindest für sich selber formulieren können muss, weil er hat ja genauso Ängste, genauso tritt er dem Patienten gegenüber mit Vorurteilen, mit Einstellungen, mit Modellvorstellungen und auch das soll Platz haben und angesprochen werden können.
Wenn Sie scheitern, solche Zugänge dann üblicherweise am Zeitargument, wie Sie wissen, in der Kassenpraxis ist die Zeit, die man pro Patient hat, natürlich beschränkt. Da gibt es natürlich gewisse Limitierungen. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist, zumindest eine basale Grunddiagnostik auch im psychosozialen Bereich durchzuführen und da das also dann auch für den Patienten zu nützen. Es ist also grundsätzlich möglich. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn auch von Seite der Sozialversicherung wieder mehr Fokus in puncto Honorierung auch auf das ärztliche Gespräch gelegt wird. Ich glaube, dass dies ein gut investiertes Geld wäre, weil es ja auch andere kostspielige Untersuchungen, eventuell sogar Operationen, ersparen helfen würde.
Auch die Patienten müssen mit einer psychosomatischen Behandlung einverstanden sein. Sie kommen ja mit einem Problem im Hals oder im Ohr zu einem speziell ausgebildeten Organmediziner und erfahren dort, dass ihr Leiden auch eine seelische Komponente aufweist. Was viele befremdet, so Birgit Pascher, HNO-Ärztin und Psychotherapeutin in München. Vor allem dann, wenn zur weiteren Behandlung auch Psychologen bzw. Psychotherapeuten eingeschaltet werden.
Ich denke, man muss es immer davon abhängig machen, wen man vor sich hat, wie offen das Ohr des Patienten schon für so etwas ist. Es gibt Patienten, die bieten schon an, ja, ich habe einen Konflikt am Arbeitsplatz und bin gestresst. Bei solchen Patienten würde ich auch schon durchaus im Erstkontakt da einhaken und etwas erklären. Was man aber nicht sagen sollte, ist so etwas wie, Sie haben ja nichts am Kehlkopf und deswegen ist die Stimme weg, also Psycho, das will keiner von uns hören. Es geht mir darum zu erläutern, Belastung, eben auch psychische Belastung hat etwas mit Stimme zu tun und in der deutschen Sprache behelfe ich mir eigentlich immer mit diesen Stimme und Stimmung. Das kann ein Patient gut annehmen, dass das was miteinander zu tun hat. Und dann kann man sich da sozusagen weiter entlang hangeln, je nachdem, wie offen der Patient schon für solche Zusammenhänge ist.
Es ist so, dass die Patienten primär zum Organmediziner kommen. Ein Patient mit Halsbeschwerden, mit Tinnitus, mit Schwindelbeschwerden kommt zum HNO-Arzt, weil er diese Beschwerden im Vordergrund sieht. Wenn man diesen Patienten sozusagen nur damit abspeist und sagt, ich schicke Sie zum Psychiater, dann ist der Patient nicht zufrieden damit. Dann fühlt sich der Patient nicht verstanden, fühlt sich abgewertet, ist der Meinung, wie es im Volksmund so schön heißt, der glaubt, ich bin verrückt und schickt mich woanders hin. Das heißt, man muss auch als Organmediziner, wenn man diese Bezeichnung so verwenden möchte, zumindest eine Grundkompetenz haben in der Gesprächsführung, in der Erkennung und Behandlung psychisch verursachter Krankheiten, um den Patienten dort abzuholen, wo er steht und ihn auch dort aufzufangen, weil der Patient möchte von seinem körperlichen Symptom oder kann von seinem körperlichen Symptom auch nicht loslassen. Wenn man ihm das wegnimmt, wertet man ihm dabei ab, nimmt man ihm etwas weg. Also man muss es ihm auch ein Stück lassen und ihn mit dem Symptom dann versuchen, auf den Weg zu führen.
Ich glaube, es gibt hier sehr verschiedene Patienten, wie es auch sehr verschiedene Ärzte gibt. Manche Patienten bieten ja bereits im Erstgespräch dann an, sie haben dieses und jenes Problem, und wenn man darauf eingeht, dann nehmen sie es durchaus gut an. Wir haben in Innsbruck die Möglichkeit, dass wir einen konsiliarpsychotherapeutischen Dienst in Anspruch nehmen können, der auch an unsere Ambulanz kommt und diesbezüglich die Schwelle für den Patienten nicht so groß ist, weil sie nicht in ein anderes Haus, wo Psy drüber steht, gehen müssen. Bei Patienten, die das Psychosoziale nicht so akzeptieren können, ist es wahrscheinlich ein längerer Prozess.
Ein Erkenntnisprozess, den Gerhard Friedrich bei den Patienten in Gang bringen möchte.
Das ist natürlich etwas anderes, als ein Medikament zu verschreiben, eine Operation durchzuführen, wo man sagt, nach einer Woche, nach 5 Tagen ist die Sache erledigt oder tritt der und der Erfolg ein. Das ist ein Prozess und man kann den Prozess als Arzt nur anstoßen und den Patienten dazu bringen, über seine eigene Situation nachzudenken. Wir können die Probleme des Patienten nicht lösen. Wir können ihm nur helfen, darüber nachzudenken, wo seine Probleme sind und dass er selbst Lösungen findet, kreative Lösungen findet, damit umzugehen. Ein Beispiel: eine Patientin, eine Lehrerin mit einer Stimmstörung, sie konnte nicht mehr unterrichten, weil die Stimme so heiser war. Es war nach zahlreichen ärztlichen Konsultationen wurde nie etwas gefunden. Die Stimme war eigentlich in der Untersuchungssituation gar nicht so besonders schlecht, aber die Stimmleistungsfähigkeit war einfach nicht da. Wir haben die Patientin aufgenommen, stationär behandelt, interdisziplinär, HNO-ärztlich, phoniatrisch, logopädisch, psychotherapeutisch und sind draufgekommen, dass der eigentliche Grund war, sie musste jeden Tag über 2 Stunden im Auto fahren, hat zu Hause ein kleines Kind gehabt, also diese gesamte Doppel- oder fast Dreifachbelastung hat sie nicht mehr gepackt. Wir haben ihr das alles klar gemacht, wir konnten ihr nicht helfen in dem eigentlichen Sinn. 2 Monate später kam sie wieder, gesagt, sie hat jetzt den Beruf aufgegeben, sie schult auf etwas anderes um, sie war noch nie in ihrem Leben so glücklich, die Stimmbeschwerden sind weg, es geht zu Hause mit dem Mann besser, die Beziehungsprobleme sind weg, auch mit dem Kind, die gesamten Schuldgefühle, die sie immer gehabt hat, sind weg. Sie musste einfach den Prozess einmal durchmachen, zu erkennen, wo ist das Problem.
Patienten mit Stimmproblemen oder Schluckbeschwerden, mit Ohrensausen oder Schwindelsymptomen erwarten sich häufig eine schulmedizinische Behandlung, wenn sie sich an HNO-Ärzte wenden. Diese kann beispielsweise in der Verabreichung von Medikamenten bestehen. Wie sieht es aber mit der Mitwirkung von Patienten an der medikamentösen Therapie aus, wenn die Arzneien der Gruppe der Psychopharmaka angehören? Denn diese stellen nicht selten das Mittel der Wahl bei bestimmten HNO-Erkrankungen dar.
Ein Beispiel wäre der Tinnitus. Tinnitus ist sehr oft vergesellschaftet mit Schlafstörungen, wo sich der Einsatz von Antidepressiva mit einer schlafanstoßend sedierenden Wirkung durchaus bewährt hat. Es ist ganz generell vielleicht zu sagen, dass auch beim Schwindel, beim Zungenbrennen, beim Globusgefühl, vorausgesetzt, es ist ein organisches Korrelat ausgeschlossen worden, dass hier der Einsatz von SSRI durchaus eine Therapieoption ist und zu überlegen wäre, auch für den HNO-Arzt.
SSRI, also selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, sind eine Arzneimittelgruppe, die bei Depressionen zum Einsatz kommen. Es stellt für einen HNO-Arzt sicherlich eine besondere Herausforderung dar, einen Schwindel- oder Tinnitus-Patienten ausgerechnet ein Antidepressivum zu verschreiben, so Theresa Lahusen von der Grazer Universitätsklinik für Psychiatrie.
Man kann sich der Thematik schon insofern nähern, als man einfach psychosoziale Belastungsfaktoren anspricht, fragt, wie schaut es mit beruflichem Stress aus, wie schaut es aus mit familiären Belastungen etc. Wenn dann der Patient darauf einsteigt und sagt, ja, Sie haben recht, da und da und da sind große Probleme und die spielen möglicherweise auch eine Rolle, dann haben sie eigentlich eh schon fast gewonnen. Dann kann man versuchen zu sagen, dieses Medikament ist zwar ein Antidepressivum, das heißt, es wirkt positiv auf die Stimmung, es ist eine nervliche Unterstützung und bewirkt zum Beispiel eine Schlafverbesserung und das Ganze dann ein bisschen in Richtung Schlaf betont, kann man sicher einen gewissen Zugang erreichen.
Eine Therapie mit Psychopharmaka ist manchmal angezeigt, weil sich hinter manchen HNO-Symptomen wie Schwindel oder dem Kloß im Hals, auch Globusgefühl genannt, durchaus ernste psychische Krankheiten verbergen können.
Hinter dem Zungenbrennen stecken bis zu 2/3 lavierte Depressionen. Auch beim Globusgefühl wird ja fast immer kein organisches Korrelat gefunden, also auch da stecken in allermeisten Fällen. Sagen wir mal, ob es jetzt Depressionen sind oder Angstzustände oder beides, steckt einfach sehr häufig, sagen wir, eine psychiatrische Erkrankung dahinter häufig. Auch beim Schwindel ist die Zahl nicht so niedrig, dass es sich dann doch um einen phobischen Schwankschwindel handelt und eigentlich eine psychiatrische Grundkonstellation dahinter steckt. Ja. Es ist so, dass Psychopharmaka, sollten sie zu einer Symptomverbesserung führen, immer mindestens über 4 bis 6 Monate gegeben werden sollten. Wenn nach Absetzen der Psychopharmaka ein Wiederaufflammen der Symptomatik zu sehen ist, dann kann man auch Psychopharmaka als Dauertherapie einsetzen. Ja, warum nicht? Das sind die neueren Antidepressiva sehr gut verträglich, auch von ihrem Nebenwirkungsprofil her, sodass auch eine Dauertherapie durchaus vorstellbar wäre. Ein SSRI ist durchaus jedem Arzt zuzutrauen, vorausgesetzt er weiß grob in etwa die Nebenwirkungen und die Kontraindikationen, aber das sind da ja nicht so viele. Wenn es komplizierter ist, wenn die Depression über Monate sich nicht bessert, wenn es darum geht, Medikamentenwechsel Richtung Polypharmazie, da Antidepressiva in Kombination Neuroleptikum etc., dann gehört das schon in die Hand eines Facharztes für Psychiatrie.
In Abteilungen für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten befinden sich nicht nur Patienten mit Schluckbeschwerden oder nach einem Hörsturz, sondern auch Tumorpatienten. Michaela Salzwimmer von der HNO-Universitätsklinik in Graz hat sich auf ihre Betreuung spezialisiert.
Ja, es sind Tumore, die in der Mundhöhle gelagert sind, dann teilweise eben tiefer im Schlund, also die Oropharynx bzw. dann Hypopharynx-Karzinome, dann die Kehlkopftumoren, dann gibt es Tumoren im Bereich der Speicheldrüsen und natürlich auch Tumoren der Haut im Kopf-Halsbereich. Gerade dann, wenn zum Beispiel Patienten durch den Tumor Kanülenträger wären, das ist jetzt nicht den Tumor per se, den man sieht, aber man sieht praktisch das Loch, wenn man es jetzt ganz einfach benennt, am Hals. Was natürlich gesellschaftlich oft schwierig ist für die Patienten, die Akzeptanz zu finden. Naja, und natürlich auch die, die eben spät kommen, wo praktisch Lymphknotenmetastasen schon bereits sehr groß sind und oft dann auch aufbrechen und man offene Wunden am Hals sieht. Und das ist natürlich schon ein großes kosmetisches Problem.
Und nicht nur das, denn Patienten mit Tumoren im HNO-Bereich kommen häufig sehr spät in ärztliche Behandlung. Eine psychosomatische Therapie bedeutet für diese Patientengruppe eine ganzheitliche Betreuung und Begleitung bis zuletzt.
Eine Tumorerkrankung ist sicher für einen Patienten was Existenzielles und neben der medizinischen Therapie, die wir dem Patienten anbieten, gehört natürlich auch sicher eine Betreuung dazu. Also unter Psychosomatik verstehe ich im Prinzip dann eigentlich das Führen des Patienten von Diagnosestellung eigentlich an durch den Weg der Therapie, der in unserem Fall sicher oft sehr belastend für den Patienten ist, eigentlich dann bis zu seinem Ende.
Die Hals-Nasen-Ohren-Medizin kommt offensichtlich in Bewegung. Sie öffnet sich zusehends einer ganzheitlichen Sichtweise, die neben der körperlichen Symptomatik auch die seelische Befindlichkeit und das soziale Umfeld mit berücksichtigt. Was für Gerhard Friedrich nicht weiter verwunderlich ist, befasst sich doch diese Sparte der Medizin mit zutiefst menschlichen Phänomenen.
Es hat sich einfach in der Medizin ganz allgemein in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchgesetzt, dass eine reine somatische, eine rein körperliche Betrachtung des Menschen und der Krankheiten nicht zielführend ist oder eigentlich das nicht abbildet, was der Mensch ist, was die Krankheiten sind und es damit dem Menschen auch nicht gerecht wird. Es gibt einige Besonderheiten, dass natürlich im Bereich der HNO schon Funktionen lokalisiert sind, die sehr menschenspezifisch sind oder sehr menschlich sind. Sprechen, Stimme, Sinnesorgane, das Hören, Geruch, Geschmack, Nahrungsaufnahme, Atmung, also das sind schon Dinge, die sehr spezifisch menschlich sind.
Heisere Seele. Sie hörten eine Sendung über die Psychosomatik in der HNO-Medizin, gestaltet von Wolfgang Bauer. Die Aufnahmen entstanden vor kurzem während einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft Psychosomatik innerhalb der Österreichischen Gesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, die in Graz veranstaltet wurde.